Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Ist es ein reiner Showkampf, also ein Kampf für die Zuschauertribünen, oder ist es echt, was sich da zwischen FPÖ und ÖVP seit einigen Tagen abspielt, wo man sich wechselseitig plötzlich Unfreundlichkeiten ausrichtet, obwohl es eigentlich schon die längste Zeit hinter den Kulissen geheißen hat, dass man so gut wie in allen Themen handelseins ist? Was hat es da mit der Bankenabgabe und vielleicht auch mit der Abschaffung der Zwangsmitgliedschaften, wie es die FPÖ nennt, bei AK und Wirtschaftskammer auf sich? Und auch ein anderes Thema heute anlässlich des Gedenktages der Auschwitz-Befreiung, der erneute Anstieg des Rechtsextremismus in Österreich. Worauf ist das zurückzuführen? Wie ernst ist das zu nehmen? Und wird die Gefahr unterschätzt oder nicht? Das sind unter anderem die Themen für unser heutiges Montagsduell. Wie immer einerseits mit Robert Miesig, Journalist und einfaches SPÖ-Mitglied. Hallo.
Hallo, schönen guten Abend.
Und andererseits Heimo Leppuschitz, FPÖ-Berater und einfaches FPÖ-Mitglied. Hallo. Ich fange mit dir an, Heimo, und diesem Schattenboxen, das wir da jetzt seit ein paar Tagen beobachten. Also als Erster ist Christian Stocker ein bisschen, der ÖVP-Chef, der designierte, Huga-Huga-mäßig rausgegangen, unmittelbar vor der niederösterreichischen Gemeinderatswahl, und hat gesagt, ja, die FPÖ muss sich da verändern, muss vom äußersten rechten Rand ein bisschen in die Mitte rücken und überhaupt auch ihre EU-Position und ich weiß nicht was. Und dann ganz plötzlich haben sämtliche FPÖ-Landes sehr gleichlautende Aussendungen gemacht. Ich sage noch einmal, das war alles unmittelbar vor der niederösterreichischen Gemeinderatswahl. Also ist das jetzt einfach ein Schattenboxen für die Zuschauertribüne gewesen, um zu zeigen, hey, wir sind eh nicht so eins und wählt doch uns, weil wir markieren da eh und ich weiß nicht was.
Ich glaube, ohne es wirklich zu wissen, teils. Also ich glaube, man hat sicher vor den Gemeinderatswahlen, die gerade für die ÖVP sehr, sehr wichtig sind, weil Niederösterreich in den Gemeinden ist die Machtbasis der ÖVP, eigentlich eine der letzten Machtbasen, da wirklich in der ÖVP plus Stocker ja selber kandidiert. In Wiener Neustadt, wo man vor wirklich großen Verlusten gestanden ist. Ich glaube, die ÖVP ist da massiv, auch der Stocker als neuer Obmann, massiv unter Druck gestanden, hatte jetzt weniger Erfolgserlebnisse gehabt, auch bei den Wahlen in letzter Zeit, und man wollte sich da auch dem Druck aus der eigenen Partei positionieren. Was aber auch stimmt, was ich aus den Verhandlungen höre, dass es nicht mehr so schnell und nicht mehr so einfach geht wie am Anfang, also wenn man jetzt auch in die Details kommt, dass man halt, da haben sich, glaube ich, Kammer und IV in manchen Dingen etwas anderes erwartet, was man jetzt auch kommt. Also ich sage zum Beispiel klassisches Beispiel Bankenabgabe, die durchaus in Überlegung ist, weil warum sollen die Banken, die gerettet worden sind und jetzt Milliardengewinne machen auf Kosten der Konsumenten, nicht auch einen Beitrag leisten, also dass man zuerst die Banken zur Kasse bittet, bevor man auch nur dran denkt, irgendjemanden, der fleißig arbeitet, zu zwicken, ist aus meiner Sicht völlig verständlich. Für die ÖVP ist das natürlich auch ein Megaproblem. Man darf nicht vergessen, an dem sind die Ampelverhandlungen gescheitert. Das wäre natürlich ein Riesenerfolg für die Freiheitlichen, wenn sie das durchziehen würden. Die Kammergeschichte, da muss man sagen, die sind in Zweidrittelmehrheit abgesichert. Da bräuchte man die SPÖ dafür. Also das ist absurd. Also glaube ich nicht, dass das in irgendeiner Weise möglich ist, was natürlich der Fall ist, dass die Kammern über hunderte Millionen Rücklagen verfügen, also anscheinend etwas zu viel einnehmen. Dass man da vielleicht was überlegt und bei den Lohnnebenkosten, aber das ist sicher nur in den Gesprächen. Ob das kommt, keine Ahnung. Ich persönlich wäre dafür, aber ich glaube nicht, dass die ÖVP da viel beweglich ist bei der Geschichte, weil auch die Kammern, muss man dazu sagen, die Wirtschaftskammer in den letzten Jahren schon auch einiges gemacht hat. Das muss man auch anerkennen. Also man wird schauen, ob das Schattenboxen war. Also die nächsten Wochen werden das zeigen, aber natürlich ist die FPÖ ein anderer Gegner, auch wieder wie der Herr Babler, und ist sich durchaus ihrer Positionen bewusst, will ja auch sich durchsetzen, um nicht Wahlen zu verlieren und ihre Versprechen zu halten. Das ist ganz normal. Das ist ganz normal und das wird zeigen, inwieweit das gelingt.
Mhm. Mir hat man ja auch backstage erzählt, dass es einerseits der Druck vor den Gemeinderatswahlen war, weil da gab es ja regelrechte Hysterien in der ÖVP über mehrere Wochen hinweg. Dann haben sie besser abgeschnitten, als sie offenbar selbst befürchtet hatten. Aber dass das auch durchaus war, weil in der ÖVP die Telefone heiß gelaufen sind, weil man berichtet hat, wahrheitsgemäß berichtet hat, dass sich ÖVP und FPÖ de facto in zig Fragen handelseins seien, durchaus auch in sensiblen Fragen, eben Sky-Shield und Sonstiges, und dass die ÖVP jetzt einmal signalisieren musste, Moment, wir sind eh härter, und umgekehrt, aber auch bei den Freiheitlichen durchaus welche waren, die gesagt haben, na Moment, es geht nicht nur der Arnold-Schiffer-Kurs und es geht nicht nur wirtschaftsliberaler Kurs, weil wir müssen auch schauen, dass wir quasi Soziales, das, damit haben wir auch immer gepunktet und eben gesagt haben, da muss man jetzt härter gegen die ÖVP vorgehen. Glaubst du, dass diese Stimmungen da eine Eigendynamik entwickeln, oder sollten damit eben diese Lager befriedet werden und dann einigen die sich eh auf alles,
nee, was sie... Das ist schon irgendwo echt, ja, die streiten jetzt schon wie die Haftelmacher, und das ist jetzt nicht nur für die Tribüne. Das ist das eine. Ich glaube nicht, dass es abgezielt hat auf die niederösterreichischen Gemeinderatswahlen oder die Linzer Gemeinderatswahl, weil dazu jeder weiß, wenn du am Donnerstag ein Interview gibst oder Hintergrundgespräche, die am Freitag oder Samstag in den Zeitungen stehen, haben sie relativ wenig Einfluss mehr auf die Gemeinderatswahlen. Also das braucht ja auch eine Siegerwirkung. Das glaube ich nicht, aber ich glaube, die Stimmung ist ganz offensichtlich nicht so hervorragend zwischen den präsumtiven Koalitionspartnern, und ich bin mir auch nicht sicher, ob wir bei der ÖVP noch so etwas wie eine langfristige Strategie erleben. Ich habe eher den Eindruck, dass hier eine Partei kopflos agiert, Angst hat, in Panik und auch im freien Fall ist und sich eingetreten hat, eine Regierung mit Herbert Kickl, den sie zum Kanzler machen will, ja, wobei sie vorher versprochen hat, das nicht zu tun, auf Druck von insbesondere Banken. Raiffeisen sitzt ja mit am Tisch, ist sogar, wie wir jetzt erfahren haben, Mitglied in der ÖVP, sodass es nicht den Spendenregeln unterliegt, weil Mitglieder können Mitgliedsbeiträge bezahlen.
Premium-Mitglied sogar.
Mit Premium-Mitgliedsbeiträge.
Auch ja. Spannend.
Ich dachte, das kommt zu.
Premium-Mitgliedschaft.
Und die Raiffeisen und die Industriellenvereinigung haben, um quasi auszuschließen, dass man irgendeinen Senfbeitrag, die Dreier-Koalitionsverhandlungen platzen lassen, dafür den Kickl als Kanzler in Kauf genommen. Und jetzt ist es natürlich strategisch nicht unschlau von der FPÖ, der ÖVP, an genau diesen Fragen die Daumenschrauben anzuziehen. Egal, ob man das jetzt für besonders in der Sache wichtig oder sonst irgendwas hält aus der FPÖ-Seite, sondern alleinig, um die ÖVP da jetzt am Nasenring durch die Manege zu ziehen. Das wäre natürlich die größte Demütigung, die ÖVP überhaupt hinnehmen kann, dass sie sozusagen die Koalitionsverhandlungen um eine Frage platzen hat lassen. Und dann hat sie bei der gleichen Frage, wird sie von der FPÖ bei der gleichen Frage gezwungen. Das ist eigentlich eine Art von Lose-Lose-Situation. Das kann die ÖVP natürlich nicht machen, ja? Aber sie kann es auch schwer machen, dass sie jetzt noch aus diesen Koalitionsverhandlungen aussteigt. Also natürlich aus der Perspektive der FPÖ gesprochen, ja, wenn ich die ÖVP in eine Sackgasse treiben will, aus der sie nicht mehr rauskommt, dann agiere ich so.
Ja, die ÖVP hat sich da teilweise selber in die Sackgasse getrieben. Also wenn sie der Meinung war, es gibt ein Susi-Sorglos-Paket für Raiffeisen und fürs Giebelkreuz, dann wird es das nicht spüren. Also das ist in der FPÖ nicht wirklich der allerbeliebteste Partner. Und Raiffeisen, sage ich mal. Ich kann also sagen, ich bin ja kein Funktionär, ich brauche jetzt auf keine Verhandlungen große Rücksicht nehmen, sondern ich bin nur einfacher Wähler mit Privatmeinung. Und wenn die ÖVP meint,
und ja, einfaches Mitglied, oder?
Einfaches Mitglied, ne? Und wenn die ÖVP halt meint, dass wenn Verschwiegenheit ausgemacht ist und man dann Hintergrundgespräche sogar vom Parteichef macht und der Meinung ist, das kriegen die freiheitlichen Verhandler nicht mit, wenn man 30 Journalisten einladet beim Hintergrundgespräch, dann ist das schon, ich sage einmal, entweder eine faul oder unendliche Dummheit. Das muss man halt dann sagen, das kriegt man dann halt in vielen Dingen auch retour, wie es dann in echt ist, ob sich das jetzt nach Niederösterreich wieder beruhigt, weil die ÖVP zwar deutlich verloren hat. Die FPÖ hat deutlich gewonnen, aber es ist kein Erdbeben. Die SPÖ hat nicht profitiert. Also eigentlich könnten die Baden sehr entspannt sein, weil jetzt die letzten Wahlen waren jetzt eh halbwegs normal.
Ist, bevor ich zum Robert komme, die Frage ist schon, da muss ich jetzt kurz dabei bleiben, ist diese Bankenabgabe, weil ich kenne die FPÖ, also es gibt einen Teil der FPÖ, die meint das schon ernst mit der Bankenabgabe. Absolut. Weil die sind anders sozialisiert worden die letzten 20 Jahre und wissen, also die wissen noch ziemlich genau, wie gut ihnen das Jahr 2000 bis die Jahre 2000 bis 2002 getan hatten. Der Heimo weiß das zum Beispiel. Aber natürlich kann ich nicht beurteilen, wo der Kickl jetzt in dem Ganzen steht. Also wie ernst ist es der Kickl-FPÖ, ich muss es jetzt so formulieren, so etwas wie die Bankenabgabe jetzt durchzubringen und zu sagen, wir müssen sparen, aber es geht nicht, dass wir die gewisse Gruppen einfach auslassen.
Durchaus ernst, und der Parteichef hat sich jetzt auch stärker eingebracht, soweit ich das höre. Es müssen alle irgendwo einen Beitrag leisten, die Situation ist so, und da können sich weder Konzerne noch Bankengruppen irgendwo abputzen. Ich sage einmal, die Banken, die reihenweise freiheitlichen Sympathisanten zurzeit die Konten kündigen, also mir zum Beispiel auch, die machen sich damit halt auch nicht wirklich große Freunde. Und man,
ja gut, aber ich hoffe jetzt einmal, dass
nein,
da geht
es jetzt nicht zu meiner Branche. Nein, aber ich sage bei mir zum Beispiel, ich rede nur von mir persönlich, ich sage, wenn mir die Bank die Konten kündigt, ohne irgendeine rechtliche Begründung, nur weil es ihnen halt nicht passt, dann werden diese Banken keine großen Freunde. Ich. Also das ist, aber das ist natürlich nichts, was die Regierungsverhandlungen beeinflusst.
Ne? Nehme ich an.
Nein, hat nicht Raiffeisen gemacht, hat die Bank für Kärnten und Steiermark gemacht. Und so, das sind so Kleinigkeiten, wo man sich nicht wirklich beliebt macht. Aber wie es dann wirklich aussieht, Österreich ist Österreich. Ne? Ob das der Theaterdonner ist, heute am Abend ist zum Beispiel der Jägerball in Wien, wo das wird ein schwarz-blaues Schaulaufen von vielen Leuten und von vielen Verhandlern werden. Und da wird man, glaube ich, da werde ich eher sehen, wie die Stimmung wirklich ist. Jetzt ist das nicht wirklich sagen, aber dass es nicht wirklich zu 100% durch ist, das würde ich unterschreiben.
Das ist ja interessant, dass da, glaube ich, gestern der Michael Schnedlitz, der einer der FPÖ-Generalsekretäre, hat da sogar so ein Social-Media-Video gedreht, in dem er quasi wie immer die Medien würden Geschichten erfinden, dass sich ÖVP und FPÖ so einig seien, das würde alles nicht stimmen. Wie erklärst du dir denn solche Videos? Weil als Erste hat man ja in aller Öffentlichkeit auf ein Herz und eine Seele gespielt. Und jetzt sind die Journalisten irgendwie schuld, weil sie über das berichtet hatten, was die eigentlich wollten. Und warum dieser Strategiewechsel, deiner Meinung nach?
Naja, der Strategiewechsel ist der, glaube ich, dass die FPÖ den Preis für die ÖVP natürlich hochtreiben will, ja, und es sich auch irgendwie leicht macht, zu sagen, entweder fallen die wirklich auf die Knie, so wie wir das wollen, ja, und man hat ja schon die erste Rede von Kickl an den Parteichef der ÖVP war ja de facto, du musst dich vor mir in den Staub werfen und mir
huldigen.
Das will man, weil man ja auch sozusagen hoch spielt und hoch Karteneinsatz macht, nämlich dann machen wir halt Neuwahlen, ist zumindest die Perspektive der FPÖ, da muss man natürlich dann auch mal erst dorthin kommen, weil da braucht es eine Mehrheit im Nationalrat. Ja. Mhm. Das ist, glaube ich, die ziemlich eindeutige Strategie der FPÖ. Die ÖVP ist sowieso in einer strategisch fürchterlichen Position. Ja. Sie hat ihren Wählern versprochen, nicht mit Kickl. Damit hat sie natürlich insbesondere solche Wähler noch gewonnen oder sogar zu sich neu hinzugezogen, die für diese Botschaft empfänglich sind. Und diese Wähler hat sie jetzt auch verschreckt. Ich fand ja auch insbesondere das Linzer Wahlergebnis, so lokal es oder auch mit den Personen zusammenhängt, das ist. Ja. Aber wenn man sich anschaut, der SPÖ-Kandidat hat in der ersten Runde 40% gehabt, ein bisschen mehr, und der FPÖ-Kandidat in der ersten Runde 20%. Mhm. Alle Wähler der anderen ausgeschiedenen Kandidaten, nahezu jeder Wähler des ÖVP-Kandidaten, sind zum SPÖ-Kandidaten gegangen. Man hat am Ende gehabt 77% für den SPÖ-Kandidaten und 22% für den FPÖ-Kandidaten. Da sieht man ja dieser Zusammenhalt, ja, unter den liberalen Demokraten, der funktioniert bei den Wählern ganz offensichtlich hundertprozentig.
Nur
bei den Parteien.
Bei den Parteien.
Naja, urban. Also nehmen, sagen wir,
naja, Linz ist
Linz
urban.
Ist eine Stadt, ist eine, aber eine Arbeiterstadt. Das
naja,
ist sozusagen das
ist
österreichische
Stadt.
Liverpool. Ja? Also das sagt schon was aus. Ja? Das sagt
nur
schon
nicht
was,
beim Fußball.
Das sagt, ja, das sagt schon was, das sagt schon was aus. Ich will nicht sagen, dass man es aufs gesamte Land übertragen kann, nein, aber es sagt schon etwas aus über die Präferenzen auch der, sagen wir mal, bis jetzt verbliebenen ÖVP-Wähler. Ja? Das ist das eine. Was ich noch sagen wollte zur Bankenabgabe, nur damit das auch unsere Zuhörer ganz kurz verstehen, eine Bankenabgabe gibt es ja. Sie wurde eingeführt nach der Finanzkrise von Werner Faymann und dieser Regierung damals. Und da war sie natürlich höher. Dann war sie höher. Dann hat man sie reduziert. Ja? Und es ist dann eine Prozentfrage, wie hoch sie ist. Sie existiert natürlich und die Forderung der Sozialdemokraten in der Regierungsverhandlung war, dass man es natürlich
gut,
wieder stärker macht.
Gescheitert.
Ja. Klar, und das fordert offensichtlich die FPÖ auch. Nur damit man nicht glaubt, das ist eine Neueinführung, sondern es gibt es. Und die Frage, wie hoch ist es, die entscheidende.
Stimmt. Wir schalten eine ganz kurze Werbepause und dann diskutieren wir weiter, ob diese Koalition, mit der eigentlich jeder fix rechnet, doch noch scheitern könnte. Was eigentlich die SPÖ dann machen würde, ob es fix Neuwahlen gäbe, bleiben Sie dran.
Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Willkommen zurück zu unserem Montagsduell, wie immer mit Robert Miesig, Journalist und einfaches SPÖ-Mitglied. Hallo. Und Heimo Leppuschitz, FPÖ-Berater und einfaches FPÖ-Mitglied. Hallo. Wir haben ja schon diskutiert, ist das jetzt ein Showkampf, ist das ernst, aber so oder so dürfte es ein bisschen eine getrübtere Stimmung zwischen Türkis und Blau geben. Gleichzeitig sagen aber sehr viele, was hat denn die ÖVP da noch überhaupt für eine Option? Also kann sich die ÖVP, ich gebe dir jetzt die Frage weiter, die mir viele Leute stellen, könnte sich die ÖVP überhaupt leisten, hart zu bleiben und bei gewissen Fragen zu sagen, na, da gehen wir nicht mit?
Sicher kann sich die ÖVP leisten. Also erstens mal ist es ja, glaube ich, wenn man eine Frage nach einem Selbsterhaltungstrieb einer Partei setzt, ja sogar etwas, was sie tun müsste, eigentlich aus dieser Umarmung, aus dieser Falle rauszukommen. Ja? Also das ist ja strategisch auch für das, was die ÖVP sein will, eine Katastrophe in diese Regierung zu gehen. Ja? Da kann sie ja nur ausgesaugt werden. Ja? Aber das ist jetzt das Problem der ÖVP. Das Zweite ist, was hat sie dann für Optionen? Da gibt es natürlich die Neuwahlen. Natürlich kann man, so, die werden ja nicht in 3 Tagen ausgerufen. Ja? Da würde die ÖVP schon die Möglichkeiten haben, kommunikativ auch dafür zu sorgen, warum diese Koalitionsverhandlungen scheitern, dass sie an der Radikalität der FPÖ scheitern und an der Kompromisslosigkeit von Kickl.
Das würde die Leute plötzlich interessieren.
Müsste man trommeln, das würde sie schon versuchen. Also so ist das jetzt auch wieder nicht. Ja? Dass das völlig unmöglich ist. Die zweite Möglichkeit ist halt natürlich, und ich habe immer gesagt, und deswegen bleibe ich auch dabei, ja, dass ich es für einen totales, verantwortungsloses Versagen der politischen Eliten gefunden habe, dass die Dreierverhandlungen wegen nichts, ja, da muss man halt länger bleiben, ja, gescheitert sind, vor allem angesichts der Alternative eines autoritären, radikalen Kanzlers Herbert Kickl, habe ich immer gesagt. Und deswegen würde ich auch dabei bleiben, wenn das als Option zerbricht, sollen sich die drei der Parteien wieder hinsetzen.
Ja, gut, die SPÖ sein.
Ja, was auch immer, wer alle gesagt hat. Ja? Also das ist ja der Teil des Problems, dass alle irgendein Blödsinn daherreden, ja, und unverantwortlich agieren. Ja? Das ist bei der ÖVP beginnend. Natürlich war es am stärksten die Neos, die aufgestanden sind vom Verhandlungstisch. Die SPÖ wird auch ihre Fehler gemacht haben im Verhandlungsteam. Ja? Also all diese Parteien müssten sich mal an den Kopf greifen und sagen, okay, wie kommen wir aus diesem Blödsinn wieder raus? Und dann wäre ein Neustart möglich. Das soll man nicht ausschließen.
Ich will keine Träume crashen, aber es klingt nicht sehr realistisch.
Ja, aber es wäre das, was von staatsbürgerlicher Verantwortung zu erwarten wäre von denen. Und wenn ich etwas so erwarte, dann kann ich das auch trommeln. Man kann ja davon ausgehen, dass Menschen lernfähig sind, insbesondere wenn man sie auf sie einredet, wie auf kranke Kühe, heißt das, glaube ich, im Sprichwort. Also das ist, glaube ich, die Aufgabe, die man hat.
Lies die Parabel vom Skorpion Skorpion und dem Frosch aus Citizen Kane.
Und wer ist in dem Fall das Skorpion?
Völlig wurscht, alles ändert sich quasi.
Die ÖVP verhandelt gerade mit dem Skorpion.
Naja, aber quasi
kann man
die
nur
Geschichte
raten,
ist, ein Skorpion bittet einen Frosch, ihn auf die andere Seite des Ufers zu bringen. Der Frosch sagt, nein, ich kann dich nicht auf die andere Seite bringen, weil du würdest mich sonst stechen und wir gehen unter. Und das Skorpion
dann müssen
sagt,
sich halt drei Frösche hinsetzen.
Nein.
Dann müssen sich halt
und
drei
am
Frösche
Ende
hinsetzen.
Sticht er zu und er sagt, warum hast du das getan? Wir gehen jetzt beide unter. Und er sagt, ich kann nicht anders, es liegt in meiner Natur.
Und bei der grüne Frosch in der letzten Periode, dem schwarzen Skorpion, auch nicht wirklich gut getan hat und dem Land. Also von
so
dem her,
oder so, beide gehen
aber
unter.
Es ist ja grundsätzlich Spaß. Es ist eigentlich keine Zeit für Spaß, weil wir sind ja mitten in einer wirklichen Krise, versuchen das Budget irgendwie zu retten. Nein, natürlich, die Zeit nimmt man sich jetzt ja auch, aber es ist jetzt nicht ewig Zeit. Und ich glaube, das, was sich die Leute wirklich erwarten, egal welche Partei sie wählen, dass endlich einmal eine Regierung steht, ne? Und dass wir endlich einmal Sicherheit haben und endlich einmal nach im September mal gewählt, jetzt ist bald Februar. So, jetzt die Leute erwarten sich, dass endlich einmal gearbeitet wird, dass man was zusammenkriegt. Ob man sich mag oder nicht, ist, glaube ich, der Bevölkerung relativ wurscht. Sie wollen eine stabile Regierung haben und die dann beurteilen, wie die arbeitet. Weil bei ÖVP ist halt, man ist halt nicht klar.
Aber
gibt es die türkise ÖVP, die einen Kurz mit dem Rechtskurs, oder ist die schwarze ÖVP, die einen Karas kurz macht, da müssen sie sich mal einigen. Und bei der ÖVP halt, eins muss man der ÖVP halt aussagen. Also die FPÖ, soweit ich weiß, ist die Order auch vom Parteichef ausgegangen, die ÖVP nicht zu demütigen, sondern leben zu lassen. Also das ist etwas, sondern in einer Koalition ein vernünftiges Paket zu schnüren, ohne die ÖVP umbringen zu wollen, weil das geht schief. Das geht einfach sicher schief. Aber die ÖVP muss man halt da sagen, die waren 2023 mit 5 Millionen Euro verschuldet. Jetzt haben sie die Wahl dazwischen gemacht, sowas da, 7 Millionen ist die Grenze, gehen wir mal davon aus, dass sie es wieder mal überschritten haben, dann sind die zweistellig verschuldet. Mit einer Neuwahl brauchen sie massiv Kredite. Jede Bank, die nach den neuen EU-Kreditrichtlinien der ÖVP noch einen Kredit kriegt, ist mit 2 Viertel im Häfen. Das muss man mal dazu sagen. Das sind die Realitäten der ÖVP. Und das muss man sich auch ganz, ganz klar sein. Und wie du vorher gesagt hast, diese Drohung des autoritären Regierens, also Entschuldigung, die FPÖ hat 28%. Mit 28% ist es ein bisschen schwer, autoritär zu regieren. Also das
du meinst,
ist, das
ihr würdet es gerne, aber ihr kennt es
nicht. Nein, absolut nicht. Aber dieses Gespenst an die Wand mal mit 28%, wo du fast überall zwei Drittel Mehrheiten brauchst, ist unrealistisch. So, dass selbst wenn es irgendwer wollte, was keiner will, würde es nicht funktionieren. Also das ist absurd.
Na gut, jetzt jenseits von, ob es autoritär ist oder nicht autoritär ist, wir haben ja eh noch einen dritten Teil, wo wir auch darüber ein bisschen reden.
Lassen wir sie mal fertig werden.
Das klingt eher danach, so nach dem Motto, die ÖVP kann sich's eh nicht leisten, aufzustehen.
Ja, es ist schön, dass die FPÖ das denkt und dementsprechend die ÖVP in den Verhandlungen behandeln wird. Das macht die Verhandlungen jetzt sicherlich interessanter.
Aber er hat gerade gesagt, dass der Kickl angeblich die Order gegeben hat, die ÖVP nicht zu demütigen.
Ich sitze in der Welt generell, aber in diesem Fall besonders, erste Reihe fußfrei und habe nur eine Beobachterposition, bin nicht dabei. Man wird sehen, wie diese Verhandlungen...
Darf ich nur kurz einwenden? Du hast in der Steiermark gesehen, zum Beispiel Mario Kunasek hat die ÖVP sehr fair behandelt. Ja, das funktioniert
ja nicht
ganz
vergleichbar.
Gut. Ja, aber trotzdem, es ist schon ein Modell.
Die ÖVP hat sich sozusagen...
Ich sage mal, der Kunasek macht ja auch nicht unabsichtlich gestern oder vorgestern eine Aussendung mit der steirischen Modell als Vorbild bitte nehmen. So, das ist hundertprozentig abgestimmt, also von dem her, das hat schon noch Gründe.
Teil unseres Problems ist natürlich auch, und deswegen noch eine Anmerkung zu deiner Aussage, dass es darum geht, dass die Leute sich wünschen, dass jetzt mal schnell eine Regierung steht. Ja, natürlich ist es wichtig, dass schnell eine Regierung steht, aber ich glaube, unser Hauptproblem grundsätzlich ist ja, dass sich die Menschen mit Recht erwarten, einigermaßen ordentlich regiert zu werden. Ja? Und das ist ja etwas, was in den letzten Jahren und Jahrzehnten schon nicht mehr wirklich als Eindruck gekommen ist.
Das hängt natürlich immer vom Standpunkt und der Perspektive ab, weil was du ordentlich empfindest, empfindet er nicht ordentlich.
Ja, aber es geht da sozusagen weder um ihn noch um mich, sondern es gibt durchaus eine breite Mitte der Bevölkerung, die im Wesentlichen nicht parteipolitisch oder ideologisch weltanschaulich, ja, haben sie wahrscheinlich jeder Einzelne, aber in keiner verhärteten Form. Ja? Also die Menschen sind ja, haben ja da eine Graustufe und es gibt eine große, breite Mitte. Und da erwarten sich, glaube ich, ein Großteil der Leute mal primär jetzt keine großen weltanschaulichen Sprünge, sondern dass man ordentlich regiert wird.
Ja? Stimmt. Sicher, das stimmt sicherlich, weil wir im Gesundheitssystem funktioniert nichts mehr. Versuche jetzt einmal in Wien einen Hausarzt zu kriegen, das ist eine Katastrophe. Selbst wenn du 100%...
Versuch das mal jenseits vom städtischen Bereich.
Aber ich kann es auch von Ärzten. Wien sagen, weil ich versucht habe, einen Hausarzt zu kriegen, nimmt die keiner, obwohl ich zum Beispiel 100% gleich zahle und dann irgendwann einmal 80% zurückkriege. Also eigentlich der Lieblingskunde bin.
Ne? Also das verstehe ich nicht.
Also dann wirst du zahlen, wenn du ein bisschen rumtelefonierst.
Ja. Nein, aber ich sage, das sind einfach die Beispiele.
Also oder diese
OP-Wartezeiten in den Schulen, wo 70% nicht mehr deutscher Muttersprache sind. Das sind alles Dinge, die total schwierig und nicht mehr funktionieren. Die Leute wollen sich wieder was leisten können, wollen sich was schaffen können, wollen, dass, wenn sie arbeiten, was übrig bleibt und wollen wieder Gerechtigkeit. Das ist unideologisch. Die wollen einfach nur wieder gut leben, wie sie einmal gelebt haben und wollen eine gewisse Sicherheit haben, auch seitens einer Regierung, eine gewisse Stabilität. Das ist unideologisch, das ist einfach nur normal.
Gut, das klingt jedenfalls danach, als würde die FPÖ schon gern auf jeden Fall eine Regierung zusammenbringen mit der ÖVP.
Es ist auf jeden Fall der Wunsch und der Auftrag des Parteichefs, an die Verhandler was Gescheites zusammenzukriegen. So, aber nicht um jeden Preis.
Mhm. Gut, wir schalten eine ganz kurze Werbepause und wenn wir zurück sind, dann reden wir über diesen Punkt weiter, den der Robert Miesig angesprochen hat, nämlich wie autoritär ist die FPÖ, plus unabhängig davon auch der Anstieg des Rechtsextremismus in Österreich. Bleiben Sie dran.
Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Willkommen zurück zu unserem Montagsduell mit Robert Miesig und Heimo Leposchitz, links gegen rechts. Und jetzt kommen wir zu einem Thema, wo das vielleicht besonders entscheidend sein kann, diese unterschiedlichen Ansichten. Du hast vorher gesagt, dass du quasi die FPÖ als radikal ansiehst und dass die eine radikale Weltvorstellung hätten, also quasi sowas auch umsetzen wollen. Was konkret meinst du damit? Meinst du das Modell Viktor Orban aus Ungarn oder wie muss man sich das vorstellen?
Erstens, nicht nur ich, sondern auch der geschiedene Bundeskanzler Karl Nehammer hat gesagt, Herbert Kickl ist ein Rechtsextremist. Ja, und jetzt ist die Frage, ist die FPÖ als Ganzes eine rechtsextreme Partei oder gibt es da Rechtsextremisten und Nicht-Rechtsextremisten? Vor allem, was heißt das? Ja? Also eine Mischung, wo manche Rechtsextremisten oder manche nicht sind, ist sie dann nicht mehr rechtsextrem? Ja, also sozusagen ein Brot, das verschimmelt ist, ist auch nicht überall verschimmelt. Und da sagt man, es ist ein verschimmeltes Brot, wenn es nur Ecken
hat. Man sollte es nicht essen.
Ja, genau. Also sozusagen, das hat ja auch eine ausstrahlende Wirkung auf eine Gesamtorganisation. So, das ist das eine. Ja. Natürlich kann ich jetzt die FPÖ nicht beurteilen nach ihrem Regierungshandeln in dem Moment, das sie dann setzen wird, weil das kennen wir noch nicht. Aber was wir kennen, ist erstens mal die Ankündigungen, die die FPÖ gemacht hat. Nämlich, machen wir es dem Orban nach, ja, hat ja der Kickl immer gesagt. Ja. Und was hat der Orban gemacht? Er hat sozusagen die Checks and Balances des politischen Systems, des demokratischen Systems zerschlagen, hat die Gerichte an die Kandare genommen, hat die freie Kunst zerschlagen, den Direktor des Nationaltheaters auch gesetzt, Schweichel-Lecker hingesetzt und so weiter und so fort. Ja. Das ist das Programm von Orban gewesen, damit auch verbunden, auch ideologisch das Konzept, das ist ja nicht nur passiert, sondern auch ideologisch getragen von einer Konzeption der illiberalen Demokratie. Ja. Kann man auch die Frage stellen, was ist für eine illiberale Demokratie? Gibt es die überhaupt? Oder ist nicht eher wahr, eine Demokratie ist entweder liberal und achtet Freiheitsrechte, Minderheitsrechte, macht nicht eine Diktatur oder eine Tyrannei der Mehrheit über die Minderheit? Ja? Weil die Minderheit könnte ja auch, das ist ja Teil der Demokratie, dann wieder zur Mehrheit werden, ja? Oder verhindert man das, indem man sich sozusagen kujoniert? Ja? Also meiner Meinung nach gibt es keine illiberale Demokratie. Ja? Eine illiberale Demokratie ist keine Demokratie. So. Und wenn ich mir anhöre, was die FPÖ sagt, dann geht vieles in diese Richtung, bis hin zu dem ganz eindeutigen Satz von Kickl, machen wir es dem Orban nach. Ja? Also brauche ich dann nicht wirklich zweifeln, dass sie ernst meinen, was sie sagen. Und wenn man dann sich auch noch anschaut, das gesamte Umfeld der FPÖ, ja? Die Identitären, ja? Das rechtsextreme Umfeld, diese Verwobenheiten. Ja? Ich glaube, im Rechtsextremismusbericht wurde vom Mosaik gesprochen. Ja? Natürlich sind nicht alle eins, aber es sind unterschiedliche Akteure, die unterschiedlich ticken, aber an einem Strang ziehen.
Mhm. Jetzt ist die Position vom Robert natürlich sehr eindeutig, aber es gibt viele in dem Land, die durchaus Sorgen haben, was die FPÖ für eine Vorstellung über den Republiksumbau haben könnte. Und ein bisschen hat man das schon noch in Linz gesehen, weil diese 77% für den roten Bürgermeister sind wahrscheinlich nicht nur, weil die SPÖ so gut performt hat, sondern schon auch, weil zum Beispiel die ÖVP-Wähler überhaupt nicht die FPÖ gewählt haben. Das muss man ganz offen sagen. Das heißt, man merkt, da gibt es eine Grundskepsis. Ist die FPÖ dann nicht ein bisschen selber dran schuld?
Glaube ich nicht. Linz, muss man dazu sagen, Wahlbeteiligung 37%. Also ja, sehr viele Leute sind einfach daheim geblieben. Ne?
Ja, aber die wollten nicht die FPÖ wählen.
Ja, aber wollten auch nicht SPÖ wählen. Ne? Also das kann man genauso umgekehrt sagen. Sonst sind sehr, sehr viele daheim geblieben. Der Linzer Kandidat macht einen sehr guten Eindruck, hat auch bei den Interviews einen sehr guten Eindruck gemacht.
Wer ist der Linzer Kandidat?
Also der Bürgermeister.
Ne? Der du meinst, der Bramer
macht keinen schlechten Eindruck. Also hat jetzt im Wahlkampf einen sehr guten Eindruck gemacht. Das hat mit Linz haben ja auch Rot und Blau zusammengearbeitet. Also da genau in Linz funktioniert ja dieses Modell überhaupt nicht, weil eine rot-blaue Zusammenarbeit in Linz ja auch war unter dem Lugas, seinem Vorgänger. Das ist jetzt wahrscheinlich, dass das auch weitergeht, weil auch der Herr Rammel ein sehr anständiger und guter Kandidat in Linz war. Also ich glaube, dieses ist der Bürger unbequem, wird er plötzlich rechtsextrem. Das ist halt die einfachste Geschichte für die Linken, sich immer alles, was einem nicht passt, nicht mit den Problemen auseinanderzusetzen oder mit den Parteien
aber
zusammenzuarbeiten.
Jetzt ging's grad nicht um die Frage,
so, aber es ist, geht, ja, aber es ist ja vorher so über das geredet worden. Ich glaube einfach,
aber
das
Bürger ging es nicht.
Nein.
Das ist, Bürger war noch keine Rede.
Aber auch die Bürger, die freiheitlich wählen, ne, das sind ja mittlerweile ungefähr Drittel der Bevölkerung, wenn die Umfragen stimmen, und das auf Bundesebene. Und das ist schon etwas, die Linken machen sich, glaube ich, da viel zu einfach. Und außerdem, ich würde da mal vor der eigenen Tür kehren. Wenn ich in Deutschland sehe, was da teilweise an Hausdurchsuchungen bei Medien, ohne richterliche Genehmigung, wenn man hört, dass die Frau Faeser, die Innenministerin, daran denkt, AfD-Mitglieder aus dem Beamtenapparat zu entfernen, völlig unbescholten, nur weil sie bei der AfD Mitglied sind, dann sind wir in dunklen
Gut,
Zeiten.
Aber wir sind und,
ja, aber das ist schon etwas, also das ist mir alles zu einer, gleich wie dieser Rechtsextremismus, alles eine zu einseitige Sicht auf eine Seite. Wir brauchen eine ganzheitliche Sicht. Also ich lehne linken Extremismus ab, rechten Extremismus und religiösen Extremismus. Deswegen wäre es für mich persönliche Meinung auch an der Zeit, das Verbotsgesetz sowohl für Linksextremismus und also für islamistischen Extremismus auszuweiten.
Okay, heute ist übrigens der Gedenktag der Auschwitz-Befreiung. Es wäre ein guter Beginn, nur an dem Tag vielleicht nicht alles zu vermischen, aber egal. Grundsätzlich, der Heimo hat es jetzt schon angesprochen, bevor ging es eigentlich um das Modell der FPÖ und nicht um Rechtsextremismus, aber es gibt diesen Rechtsextremismusbericht, es gibt aber auch Berichte, dass eben neue, gefährliche, gewaltbereite, muss man auch dazu sagen, das ist die Definition des Rechtsextremismus, Neonazi-Gruppen in Österreich entstanden sind. Wer sich auf TikTok, Instagram und Co. ein bisschen auskennt, konnte das auch seit einiger Zeit verfolgen. Begeht man in dem Land jetzt den gleichen Fehler, den man über lange Zeit mit dem Islamismus gemacht hatte, dass man jetzt eine Gefahr unterschätzt?
Ja, das glaube ich, tut man schon lang schon. Also sozusagen, man hat bei uns, aber auch anderswo, haben gerade auch die Polizeibehörden und Verfassungsschutz immer, waren sie blind am rechten Auge, ja, bis zu einem gewissen Grad. Ja. Es gab natürlich Phasen, wo man das nicht mehr sein konnte, wie bei Küssl und seiner FAPO. Da wurden diese härtesten und gewaltbereitesten Gruppen damals zerschlagen. Aber in Wirklichkeit gibt es da schon
eine Briefbombenserie, die war zwar unabhängig vom Küssl, aber ja.
Gibt es da schon sozusagen eine blind am rechten Auge. So, was du aber in den letzten Jahren vor allem hattest, hast du sozusagen entstehen neuer rechtsextremer Gruppierungen, die sich auch neu geben, die sich vielleicht nicht von Haus aus so abstoßend auch anziehen, ja, und Glatzen und Springerstiefeln haben mit den Identitären, aus deren Gruppen, also die sich selbst schon radikalisiert haben, aber aus deren Gruppen heraus sich neue ehemalige Angehörige radikalisiert haben. Das haben wir ja nicht ganz vergessen, das sind ja auch dann immer Milieus, wo es eine gewisse Hang zum Radikalinskitum oder auch Spinnertum oder sonst was gibt, ja, stärker als eben der normalen Clique. Ja. Und da sieht man in den letzten Monaten und Jahren, dass sich doch radikalere Gruppen, die sich jetzt Defend Austria nennen, gebildet haben, die dann auch bei Demonstrationen, wo das gesamte rechtsextreme Lager dabei ist, mitmarschieren und dann am Rande dieser Demonstrationen zum Beispiel auch einen orthodoxen Juden attackiert haben oder beim Weggehen von der Demonstration, um da genau zu sein, damit nicht jemand protestiert, der sagt, das war nicht unsere Demonstration, war es nicht, aber sie sind von der Demonstration gekommen. Das sind halt eine ganze Reihe von Entwicklungen, die uns natürlich Sorgen machen müssen. Ja? Das sage ich jetzt ganz ruhig, um nicht zu sagen, die FPÖ ist schuld. Ja?
Na, wir haben jetzt auch nicht über die FPÖ geredet, sondern über Rechtsextremismus. Ja, vorher haben wir über das quasi Weltbild der FPÖ geredet.
Ich bin ja da beim Robert. Du hast auch richtig gesagt, gerade heute am Tag, ich glaube, 80 Jahre Auschwitz-Befreiung.
Genau.
So, dann muss man ganz vorsichtig sein bei all diesen Dingen und sagen, nur nie wieder. Ich glaube nur, ich sage mal, wir müssen Meinungsfreiheit zulassen, solange sie innerhalb unseres Verfassungsbogens ist. Meinungsfreiheit endet aber am Verfassungsbogen und an den Gesetzen und die gehört in alle Richtungen und Gewalt, besonders gewaltbereit, gewalttätig, umstürzlerisch, staatsfeindlich,
Neonazi-Gruppen, die gewaltbereit sind.
Aber es gibt genauso Linksextreme, die gewaltbereit sind. Also in Graz sind
aber wenn ich über eine Sendung über Islamisten mache, rede ich auch nicht über Rechtsextremisten. Jetzt geht es gerade um Rechtsextreme.
Warum geht es nur um Rechtsextreme und nicht um Linksextreme? Heute in Graz, heute in der Nacht von Sonntag auf Montag, ist ein 60-jähriger Burschenschaft da zusammengeschlagen worden in Graz, nur weil er auf einen Ball besucht hat, bewusstlos gelegen. So, das ist genauso Gewalt. Aber was wäre das, wenn das nach dem Volksstimmeball irgendein Rechtsextremer gemacht hätte? Das ist abzulehnen. Und wenn ja ein Rechtsextremismusbericht war und das DÖF beauftrage, das ist ungefähr so, wie wir einen Rapid-Hooligan in einer Wiener Derby leiten lassen als Schiedsrichter. Das DÖF kann man nennen, kommunistische Tarnorganisation,
also, das ist so bestätigt. Heimer. DÖF muss dir nicht gefallen, aber eine Organisation, die gegründet worden ist von Auschwitz-Überlebenden und überlebenden Widerstandskämpfern mit Rapid-Hooligans zu vergleichen, das solltest du relativ schnell
überlegen. Nein, ich habe gesagt, als ob der als Schiedsrichter leiten würde. Das DÖF ist eine kommunistische Tarnorganisation, sind links außen und absolut nicht unabhängig. Das ist klar politisch positioniert. Das ist so. Entschuldigung, das DÖF ist doch natürlich am linken Rand politisch positioniert.
Das hat ein Board von unterschiedlichen Leuten. Und ich glaube, der Präsident des DÖF ist im Augenblick, also des Vorstands oder des Beirats, ist sogar der Michael Häupl jetzt. Also sozusagen den ist... Ich kann mich irren, aber das ist meine letzte Erinnerung. Also den ist kommunistische Tarnorganisation. Ihr solltet schon aufpassen, welche Wordings ihr benutzt.
Das ist dauernd festgestellt.
Dauernd irgendwas überziehen, das hat ja
auch keinen Sinn. An der österreichischen Justiz deine Zweifel üben, das ist ein Urteil.
Der Michael Häupl ist sicher.
Also das ist schon sehr sorg, dass man politische, also da bei Linksextremismus sogar Gerichte aushebeln will. Also ich persönlich würde das nicht tun.
Okay, also du siehst im DÖF eine gewaltbereite, ist linksextrem.
Nein, ich sage nur...
Linksextrem würde bedeuten gewaltbereit.
Ja, ich habe zuvor gesagt, die FPÖ ist rechtsextrem, das würde ich sowieso ablehnen.
Nein,
Ich habe gesagt, es gibt ein Gerichtsurteil, dass man das DÖF als kommunistische Tarnorganisation bezeichnen kann. So, nicht mehr und nicht weniger. Und das Gericht wird sich dabei was gedacht haben.
Den Jörg Haider konnte man auch bezeichnen als Ziehvater des rechtsextremen Terrors. Sozusagen, das ist getragen von der überschießenden...
Ja, aber das kann ist auch keine Organisation, über die einen Bericht machen lassen.
Gut, es wäre so ähnlich, als würde man Leute...
Ich sage das jetzt noch. Es gibt überschießende Meinungen, die von der Meinungsfreiheit gedeckt sind. Ja. Und dazu gehört diese, genauso wie Jörg Haider, Ziehvater des rechtsextremen Terrors zu nennen.
Absolut, und vielleicht, man kann sich auch darauf einigen, das wäre vielleicht so ähnlich, wie wenn man Leute, gegen die zum Beispiel wegen vielleicht unter Umständen Verstoßes gegen das Verbotsgesetz ermittelt wird, über Antisemitismus reden lässt oder verhandeln lässt.
Das stimmt.
Das wäre auch absurd, oder?
Aber verurteilt. Ja, Unschuldsvermutung geht noch immer. Ne? Also wenn irgendwer irgendwem vorwirft, dass er die Einstellungsquote ist relativ hoch.
Wenn jemand klug wäre, würde er sich zurückziehen, wenn bei so einem...
Wir haben in Österreich schon noch ein Rechtssystem mit einer Gewaltenteilung oder einer Unschuldsvermutung, sonst könntest du jeden Politiker mit irgendeiner Anzeige rausschmeißen.
Na gut, aber das DÖF ist definitiv nicht verurteilt wegen Linksextremismus.
Nein.
Okay, dürfen keinen Bericht bringen.
Ich würde es nicht finanzieren, die dürfen schon an privat machen, aber ich würde es einfach nicht staatlich finanzieren, das ist Geldverschwendung.
Na gut, kommen wir ganz zum Schluss zu einer Runde. Es wird eben noch bei dem Thema bleiben, 80 Jahre eben Auschwitz-Befreiung und gleichzeitig die Sorge, was macht die FPÖ? Ist durchaus diverse Communities sind da in Sorge.
Aber es ist schon eine illegitime Verbindung.
Nein, über die Unruhe in den Communities ist keine illegitime Verbindung.
Aber
und die gibt es nun mal.
Was hat die FPÖ mit Auschwitz zu tun, bitte?
Nun. Darum geht es jetzt nicht. Es geht darum,
ja,
dass Menschen...
Man bringt sie in einem Atemzug und dann ist es wieder so ein Framing. Menschen, das gefällt mir nicht. Naja, das ist eine Verniedlichung des Holocaust, das lehne ich ab.
Aha, deswegen bringst du am Tag des Auschwitz-Gedenkens jetzt Islamismus, Linksextremismus,
oder?
Klassischer Whataboutismus, ist ja wurscht.
Es gibt schon weitaus mehr islamistische Anschläge in Europa als rechtsextreme. Also das ist eine größere
Gefahr.
Glaube ich nicht,
ehrlich gesagt. Aber das ist, glaube ich, eine statistische Verzerrung, weil man die anderen
weltweit,
mehr wehren kann
als
die anderen.
Weltweit definitiv mehr islamistische Anschläge, das muss man sagen. Also weit, weit mehr weltweit.
Ja, aber,
auf dem europäischen Kontinent.
Ich würde jetzt mal die Addition der letzten 10 Jahre, wenn man es entsprechend der Opfer nimmt, da wäre ich mir nicht so sicher. Da wäre ich mir jetzt nicht so sicher.
Ja, deswegen muss man alles bekämpfen. Alles.
Aber ich möchte trotzdem.
Es wird viel mehr über den Islamismus da geredet und den Rechtsextremismus. Der hat ja die gleiche Blutspur durch Europa.
Auf linker Seite
wird
nicht.
Wird seltener geredet.
Das finde ich schon auch wichtig, dass man weiter auch über den Islamismus redet,
weil
das wurde tatsächlich
der Letzte,
lange Zeit verharmlost. Aber ich sage und dabei bleibe ich, nur weil man das eine fälschlicherweise verharmlost hatte, sollte man jetzt nicht das andere fälschlicherweise
ja
verharmlosen,
recht.
Weil es gibt
ja
Warnungen
recht.
Weltweit, dass der Anstieg des Rechtsextremismus sehr gefährlich werden kann. Und ich möchte jetzt zurückkehren zu meiner Frage, 80 Jahre danach, wie kann man diesen Gruppen, die jetzt besorgt sind, ob es dir gefällt oder nicht, die Angst nehmen?
Ich glaube, viele Gruppen sind besorgt. Ganz viele Menschen sind besorgt. Auch hier Leute, die nicht nachkommen von Holocaust-Opfern sind. Von Holocaust-Opfern sind oder auf irgendeine Art und Weise schon durch Erfahrungen oder aus der Familie oder aus der Ethnie traumatisiert, haben viele Angst, ja. Abgesehen davon, dass du natürlich auch viele hast, die sekundär traumatisiert sind, bei denen uns gar nicht auffällt. Ja? Also Leute, die vielleicht sozusagen auch den Bosnienkrieg, das Aufschaukeln von Hass erlebt haben und erlebt haben, wie ihre Familien gestorben sind und dann flüchten mussten, die haben natürlich auch eine Traumatisierung und haben auch vielleicht mehr sogar Angst angesichts der Stimmung, die sich generell in unseren Gesellschaften aufbaut, weil sie das Gefühl haben, sowas habe ich schon mal erlebt oder zumindest meine Mutter hat mir davon erzählt. Also diese Ängste kannst du wahrscheinlich niemandem nehmen. Also außer wir würden uns darauf verständigen können, ja, dass wir die Radikalisierung der Diskurse, das Einsickern von Hass, dieses Polarisieren und permanent... und sei es bloß für die Show, noch mehr Öl ins Feuer gießen, aufgeben. Ja? Darauf können wir uns aber vielleicht gerade noch einigen. Ja? Die Diskursordnung und auch die mediale Ordnung, wie wir sie gerade heutzutage haben, bis hin sozusagen
schon
zu den Fake News Ladeschleudern von Elon Musk, da wird man sich nicht darauf einigen können. Also das ist, glaube ich, etwas, wenn du sozusagen mit einer Frage von mir einen Ratschlag haben wolltest, ja, der fällt mir jetzt nicht ein. Ja? Also diese Angst gibt es und wir müssen
auch
es im Auge haben.
Auch an dich zum Abschluss. Was sollte die FPÖ machen, um diese Ängste, egal ob du sie jetzt berechtigt oder nicht berechtigt ansiehst, Menschen haben diese Ängste. Was könnt ihr da tun, um die zu nehmen?
Nicht jede Angst ist berechtigt. Wo der Robert recht hat, ist, dass diese Radikalisierung und Polarisierung von beiden Seiten nicht gescheit ist und da auch ein Bild der freiheitlichen Erzeugung, weil es einfach nicht stimmt. Wenn man sich die letzten Regierungsbeteiligungen anschaut, war die sehr community-freundlich, also sehr auch der Kultusgemeinde gegenüber, sehr entgegenkommend in vielen Dingen, sagen wir Restitutionsgesetz oder die Staatsbürgerschaften für die Nachkommen der Holocaust-Überlebenden. Da ist schon auch einiges passiert und man muss die Hand reichen, die Hand muss halt auch angenommen werden. Ich glaube, es ist ein großes Problem zum Beispiel, dass der Chef der Kultusgemeinde sogar jedes Gespräch verweigert. Das halte ich für einen schweren Fehler. Die Hand muss man nehmen, man muss ja dann nicht an Meinung. Meinung sein. Aber dass man ein das war immer Stärke Österreichs, dass man eine Gemeinsamkeit sucht. Und jetzt sucht man immer die Auseinandersetzung, die Schwierige auf beiden Seiten. Also dieses Thema ist so wichtig. Wir sind doch alle, wir alle drei sind politisch völlig differierend und differenzierend und anderer Meinung. Aber bei dem Thema sind wir doch einer Meinung. Also jeder Extremismus, jede Gewaltbereitheit, alles was auf irgendwie Rassismus, auf Verfolgung von irgendwem geht, ist massiv abzulehnen. Und das kann ein toleranter Staat nicht zulassen und muss da mit voller Härte reingehen.
Gut, das ist wenigstens ein gutes Schlusswort, mit voller Härte gegen die Intoleranten und die Hater vorgehen.
Außerhalb des Verfassungsbogens.
Danke, Heimo Leposchitz, danke, Robert Miesig. Ihnen danke ich fürs Zuschauen. Wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht es mit unserem Programm gleich weiter. Bleiben Sie dran.